Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Die gesellschaftlichen Folgen der Corona-Krise sind schwer abzuschätzen. Manches deutet sich aber bereits an. Das soziale Miteinander verändert sich. In Wissenschaft, Wirtschaft und Politik entwickeln sich neue Formen der Kommunikation. Die Digitalisierung des Alltags geht mit großen Schritten voran. Die Soziologen, die üblicherweise gesellschaftliche Veränderungen kritisch begleiten, blieben zunächst erstaunlich stumm. Inzwischen hat sich das gewandelt und führende Soziologen haben erste Untersuchungen veröffentlicht. Norbert Seitz über die gesellschaftlichen Folgen der Pandemie.
Das ist ja etwas, womit auch wir Soziologinnen und Soziologen nicht gerechnet haben, dass eine Krise, auch eine ökonomische Krise diesen Ausmaßes verursacht wird durch eine Krankheit, durch eine Seuche, durch ein Virus und das Management dieser Pandemie. Das hatten wir alle nicht auf dem Ticket.
Wie Klaus Dörre von der Schiller-Uni in Jena eingestehen muss. Auch eine ansonsten so kritisch vorausschauende Disziplin wie die Soziologie geriet durch Corona ins Straucheln. Obwohl sich in der Krise genügend Anknüpfungspunkte für sozialwissenschaftlich relevante Fragen offenbaren sollten. Über unser gesamtes wachstumsabhängiges Konsummodell, die Wiederentdeckung des Etatismus und die Grenzen des Ausnahmezustands, die Prävention als Bürgerpflicht bis hin zur globalen Gerechtigkeit im Kontext der Impfstoffverteilung. Zu Beginn der Debatten stand zunächst das Drehen und Wenden des Solidaritätsbegriffs. Dessen Herkunft erläutert Ute Frevert, Historikerin am Max-Planck-Institut in Berlin, zuständig für die Geschichte der Gefühle.
Er war ja ursprünglich ein rechtstechnischer Begriff. Einer haftet für alle, alle haften für einen. Dann ist er im 19. Jahrhundert in eine politische Sprache eingewandert, als extrem hoch emotionalisierter Gemeinschaftsbegriff der Arbeiterbewegung. Im 20. Jahrhundert mit der Entwicklung des Sozialstaates wird er wieder verrechtlicht. Der Sozialstaat an sich ist zwar ein extrem solidarisches Unterfangen, aber niemand denkt an den Sozialstaat, wenn man über Solidarität nachdenkt, sondern da ist eher das individuelle Verhalten wieder wichtig. Und genau dieses individuelle Verhalten, was dann auch wieder die Emotionen und die Bindungskraft dieses Begriffes mit sich bringt, genau dieses individuelle Verhalten ist ja jetzt eigentlich in der Corona-Krise wieder gefragt. Und auf diese Weise sind wir auch wieder als solidarische Bürger angesprochen und auch ein Stück weit in die Pflicht genommen. Und eigentlich liegt darin auch eine große Chance.
Die Solidarität sei momentan als politischer und sozialer Hochwertbegriff völlig übernutzt, stellt dagegen der Solidaritätsforscher Stefan Lessenich fest. Noch jede Praxis des Helfens oder Geste der Empathie werde derzeit schon als Solidarität im öffentlichen Diskurs hochgejubelt. Für den Soziologen von der LMU in München stellt Solidarität aber eine anspruchsvollere Konzeption dar. Jedenfalls mehr als das individuelle Verhalten der nützlichen nachbarschaftlichen Unterstützung in extremen Situationen.
Solidarität ist eigentlich immer kollektives Handeln. Solidarität ist Handeln in Gemeinschaft mit anderen, klassischerweise allerdings auch in physischer Auseinandersetzung. Also dass nicht nur an Symptomen kuriert wird, sondern dass die Strukturen verändert werden. Eine solche transformative Solidarität erlebe ich jetzt während der Corona-Pandemie eigentlich nicht. Ich würde sagen, es ist nicht solidarisch, sich 1,50 Meter von anderen Personen entfernt aufzuhalten, sondern solidarisch ist es, sich mit ihnen darüber auszutauschen, wie jetzt beispielsweise zukünftige Pandemien verhindert werden können, nicht nur die gegenwärtige eingedämmt.
An Covid-19 und seine Folgen knüpfen sich viele gesellschaftsverändernde Hoffnungen. Stillstand als Chance heißt die Losung. Doch die Erwartung, das Virus könne als Sprungbrett dienen, um uns in eine demokratische Postwachstumsgesellschaft zu katapultieren, hält der Arbeits- und Wirtschaftssoziologe Klaus Dörre für zu idealistisch. Der Diskurs müsse endlich vom Kopf auf die Füße gestellt werden.
Mir hat am Anfang vor allen Dingen gefehlt, dass in der Euphorie des Jetzt eine bessere Gesellschaft machen vieles gesagt worden ist, ohne dass es wirklich verbunden gewesen wäre mit Akteuren, die in der Lage sind, Gesellschaft tatsächlich zu verändern. Man belässt es beim Aufruf und das ist in der gegenwärtigen Situation viel zu wenig aus meiner Sicht.
Andere versuchen, das Positive der Pandemie hervorzuheben und apostrophieren dies flott als Kollateralnutzen. Die Krise habe eine neue Form von Aufklärung beflügelt, die uns auf veränderte klimatische, biopolitische und digitale Gegebenheiten hinweise. So stellt Albrecht von Lucke, Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik, die Pandemie aus ökologischer Perspektive in einen größeren systemischen Rahmen. Denn zum ersten Mal sei in der Corona-Zeit dank weitestgehend eingehaltener Verzichtsauflagen das Wachstum an schädlichen Emissionen gemäß aller Beschlüsse der bisherigen Klimagipfel gebremst worden.
Die Anormalität der Corona-Zeit ist in klimapolitischer, emissionspolitischer Hinsicht eigentlich eher das anzustrebende Normale. Und die große Frage ist natürlich jetzt, gelingt es uns, diesen Emissionsverlust, diese Einbuße über die Anormalität der Corona-Zeit auch in dann vermeintlich wieder normalen Zeiten zu praktizieren?
Was lehrt uns das als Konsument und was heißt das für die Sozialwissenschaften? Stefan Lessenich ist eher skeptisch, ob die Soziologie als Disziplin mit Überlegungen in Richtung eines transformativen Prozesses Anstöße liefern können. Denn er sieht sein Fach derzeit in zwei Lager geteilt.
Entweder Unterhaltungswissenschaft für die gehobenen Stände, also intellektuelle, hochfliegende Reflexionen in den Feuilletons der Qualitätszeitung, oder sie ist Hilfswissenschaft für die politischen Regulierungsinstanzen. Aber zwischen dieser Hilfswissenschaft für die Politik und der Reflexionswissenschaft für die höheren Klassen findet in der Mitte nicht viel statt. Nämlich da, wo es wirklich um die Zukunft geht, da müsste es viel mehr auch soziologische Beiträge zu der Frage geben, wofür steht Corona eigentlich strukturell und was können wir und was müsste auch gesellschaftlich verändert werden, um aus Corona wirklich Lehren zu ziehen. Da, meines Erachtens, hat die Soziologie nicht so viel zu bieten.
Prävention leisten für künftige Pandemien und dabei stärker mit den Naturwissenschaften kooperieren, nennt Klaus Dörre das vorrangige soziologische Thema, um aussagefähig zu werden für die Zukunft nachhaltiger Gesellschaften.
Sie hätte im ersten Schritt zu erkunden, wie eigentlich Systeme aussehen könnten, die eine Art Prävention leisten für künftige Pandemien, weil die werden ja kommen. Prävention würde heißen, solche Entwicklungen schon im Keim zu ersticken, dass man sich die Frage stellen müsste, das müsste eine öffentliche Soziologie verstärkt tun, ob wir nicht dringend eine Umverteilung und Demokratisierung von Entscheidungsmacht benötigen. Denn salopp gesprochen, besser als ein SUV nicht zu fahren oder nicht zu kaufen, wäre unter ökologischen Gesichtspunkten ihn nicht zu bauen.
Statt auf große Masterpläne zu setzen, sieht Ute Frevert die Sozialwissenschaften zunächst auf ihre ureigenen Kompetenzen verwiesen.
Ich brauche keinen neuen Foucault, der mir diese Situation erklärt. Ich fände es großartig, wenn die Sozialwissenschaften das tun, was sie eigentlich auch am besten können. Daten sammeln, Daten auswerten, Daten interpretieren, Daten in Beziehung setzen zueinander und das in einer vergleichenden Art und Weise zu tun. Zu sehen, welche Gesellschaften mit welchen Steuerungsmitteln, mit welchen Interventionen staatlicher, kirchlicher, zivilgesellschaftlicher Art am weitesten gekommen sind.
Für Nachsorge und Prävention, empirische Routine und überschießende Fantasie gibt es also mit und nach Corona hinreichend soziologischen Bedarf. Zumal mit einer Rückkehrbewegung gerechnet werden muss, hin zum alten Wachstum und Wohlstand. Stefan Lessenich.
Ich fürchte, dass es gegenwärtig eher verhandelt wird, wie kommen wir wieder zurück zu einem Zustand, wie wir ihn kannten, sodass wir wieder frei uns bewegen können. Aber dass es wenig Diskussionen darum gibt, wie kommen wir nach vorne raus aus dieser Situation, wie können wir wirklich Dinge verändern und alternative Vergesellschaftungsformen diskutieren.
Mehr Unkenrufe als Aufbruchssignale? Dass alle Chancen der Corona-Krise, den mühsam errungenen klimapolitischen Vorteil auf Dauer zu stellen, in einer wahren Nachholwelle zunichte gemacht werden könnte, dies dämmert auch dem Wachstumskritiker Albrecht von Lucke.
Man muss befürchten, dass nach dem Ende von Corona die Schädigung größer sogar noch sein wird, weil wir wieder mehr konsumieren werden, weil wir mehr in Wachstum gehen werden.
Die gesellschaftlichen Folgen der Pandemie. Das war ein Beitrag von Norbert Seitz. Und dass die Corona-Pandemie auch Auswirkungen auf die journalistische Arbeit hat, konnten Sie eben daran hören, dass wir die Mehrheit unserer Interviewpartner nur über Telefon erreichen konnten.